Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Marode Brücken, überlastete Schienen, verschleppte Digitalisierung. Deutschland hat seit Jahren ein massives Infrastrukturproblem. Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden, Sanierungsbedarf bei öffentlichen Gebäuden, die Dauerpanne bei der Deutschen Bahn, das alles zeigt, was jahrzehntelang als trockenes Verwaltungsthema galt, ist zur handfesten Zukunftsfrage geworden. Allein auf kommunaler Ebene beläuft sich der Investitionsrückstand laut KfW-Kommunalpanel auf über 215 Milliarden Euro. Was läuft falsch? Und vor allem, was muss jetzt passieren? Darüber spreche ich heute mit Dr. Oliver Rottmann, Infrastrukturexperte und geschäftsführender Vorstand des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig. Er forscht zu kommunalen Finanzen, öffentlich-privaten Partnerschaften und der Frage, wie Deutschland seine Infrastruktur endlich zukunftsfest machen kann. Ja, hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Rottmann, hier bei Wirtschaft im Osten. Danke, dass Sie heute dabei sind. Wir wollen über Infrastruktur sprechen. Das klingt ja wie ein sperriges Thema. Aber wenn man sich in Deutschland die Straßen, Brücken, Stromnetze anschaut, lange galt ja Infrastruktur eben als langweiliges Verwaltungsthema, aber wenn man sich das vergegenwärtigt oder auch das Desaster um die Carola-Brücke in Dresden oder jetzt ganz aktuell um das Hauptgebäude der Technischen Universität in Berlin, von der Deutschen Bahn ganz zu schweigen, dann scheint Infrastruktur so etwas wie die Zukunftsfrage für Deutschland geworden zu sein. Warum ist das eigentlich so?
Ja, guten Morgen, lieber Herr Brinkschulte. Ja, weil Infrastruktur die Grundlage für fast alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen bleibt und weil viele bestehende Systeme eben derzeit, wie Sie es andeuteten schon über Ihre Beispiele, gleichzeitig unter Druck geraten, in der Instandhaltung ebenso wie in der Neuerstellung. Ja, wir haben ja momentan Transformationszeiten, Digitalisierung, Energiewende. Und zu Infrastruktur gehört ja eine ganze Menge. Da gehört ja sehr viel Verkehr, Straßen, Brücken, Schienen, Wasserstraßen. Sie haben es angedeutet mit der Bahn, beispielsweise mit der Brücke. Aber auch Energieversorgung, Breitbandausbau, Internet als Basisinfrastruktur für Digitalisierung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wohnraum, Gesundheit. Das sind alles meist öffentliche Dienstleistungen auch, aber das sind alles Infrastrukturbereiche. Und wenn man von Infrastrukturen spricht oder von öffentlicher Infrastruktur, muss man dann auch die Finanzierungsseite anschauen und die ist natürlich unter enormem Finanzierungsdruck, insbesondere in den Kommunen. Das sieht man an Investitionsstaus, an einer angespannten Haushaltslage und natürlich auch der demografischen Entwicklung. Das alles belastet Städte und Gemeinden unmittelbar und auch die Wirtschaft und den Bürger direkt vor Ort. Ja. Also die Infrastrukturentwicklung, ich hatte es genannt, Digitalisierung, Energiewende, Wohnungsbau und so weiter, erfordert ja massive Investitionen in der Instandhaltung und im Neubau. So beziffert beispielsweise das KfW-Kommunalpanel, was ja jährlich erstellt wird, den Investitionsrückstand allein auf kommunaler Ebene, also dort, wo am meisten Investitionstätigkeit stattfindet, beziffert einen Investitionsrückstand von aktuell 215,7 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 16% gegenüber dem Vorjahr. Neue Zahlen erscheinen bald und die werden nicht niedriger werden. Und das ist natürlich ein Thema, womit man umgehen muss. Und der Grund liegt natürlich erstens in einer völlig unzureichenden kommunalen Finanzausstattung. Aufgaben sind gestiegen, Finanzen sind unter Druck. Man muss sich vergegenwärtigen, Kommunen tätigen rund 70% der öffentlichen Sachinvestitionen, verfügen aber nur unmittelbar auf etwa 15% oder über etwa 15% der Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Das heißt, sie sind im deutschen Bundesstaat, also im sogenannten föderalen Gefüge, wie keine andere Ebene von Zuweisungen abhängig, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Und vielleicht noch eine Zahl, die in dem Kontext ganz wichtig ist, aktuell relativ neu. Der kommunale Finanzierungssaldo, der die Einnahmen zu den Ausgaben darstellt, liegt momentan bei minus 30 Milliarden, also mehr 30 Milliarden mehr Ausgaben als Einnahmen auf kommunaler Ebene. Das ist ein substanzielles Defizit fiskalisch und damit muss man umgehen, wenn man sich die infrastrukturelle Lage anschaut. Also wir sind schon ganz schön unter Druck, um es mal so zu sagen.
Sie gelten ja nicht nur bundesweit als Experte für Infrastruktur, sondern an der Universität Leipzig mit Ihrem Institut, aber auch mit vielen Partnern. Sie machen Studien. Für mich vielleicht noch mal zunächst die Frage, warum ist das eigentlich so, dass die öffentliche Hand, das Land, auch die Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten, aber eben auch auf landes- und kommunaler Ebene die nötigen Infrastrukturinvestitionen, Maßnahmen so vernachlässigt haben?
Ja, das ist so. Also vor allem hat Deutschland eben viele Jahre oder Jahrzehnte schon Infrastrukturen eher verwaltet als konsequent modernisiert. Das ist, glaube ich, das Grundproblem. Es ist nichts Akutes, es ist ein langwieriger Prozess, der da entstanden ist. Das Problem sind auch weniger einzelne Bereiche als die Kombination aus Investitionsstau, ich habe die Zahlen genannt, langsamen Verfahren, bürokratischen Hürden und politischem Kurzfristdenken, was da eine Rolle spielt. Das gilt besonders für die Verkehrsinfrastrukturen. Sie haben die Bahn angesprochen, also Schiene, aber auch Straßenbrücken. Hier sehen wir überlastete Strecken, Sanierungsstaus, Verspätungen, zu wenig Digitalisierung, aber auch die digitale Infrastruktur als solche, also Breitbandausbau als Basisinfrastruktur, verlief lange Jahre schleppend, immer noch zum Teil im ländlichen Raum. Die Verwaltungsdigitalisierung kennt jeder, ist verzögert. Es gibt wenig Systeme, wenn sie aufs Amt gehen, man nennt das interoperable Systeme, Once-Only-Prinzip, also Bürger und Unternehmen müssen Nachweise nur noch ein einziges Mal übermitteln und das wird dann entsprechend weiterverteilt. Alles das ist noch viel zu schleppend. Das ließe sich fortsetzen auf die Energieversorgung, auf überlastete Ämter, marode Schulen. Das alles trifft natürlich, wie ich sagte, derzeit auf immense transformatorische Prozesse, die ja nicht nur Erhaltungsinvestitionen bedingen, sondern eben auch neue Investitionen benötigen, wie die Energiewende, die Digitalisierung oder auch geopolitische Unsicherheiten, die damit einhergehen. Und das trifft noch Fachkräftemangel auf Klimaanpassungen in Städten und so weiter. Und da wird natürlich deutlich, dass wir hätten schon viel früher beginnen müssen, die Infrastruktur zukunftsfest zu machen.
Wenn man sich das vergegenwärtigt, was Sie gerade beschreiben, dann mangelt es Deutschland ein großes Stück an Handlungsfähigkeit. Und dieses schon fast geflügelte Wort des Abgehängtseins, was immer in einem anderen Zusammenhang benutzt worden ist, ja, fällt mir da sofort ein.
Ja, das ist wohl so. Also Deutschland, glaube ich, muss da einiges tun, um wieder Schritt zu halten, um eben auch also nicht nur die Infrastrukturen zu ertüchtigen, sondern eben auch die Standortqualität für Unternehmensansiedlungen, für die Bürger in der Daseinsvorsorge ist ja auch ein demokratisches Problem. Wenn die Daseinsvorsorge vor Ort nicht funktioniert, erodiert natürlich auch das Vertrauen in den Staat.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück, auch was Sie angesprochen haben, den großen finanziellen Nachholbedarf, Investitionsnachholbedarf und natürlich auch die Frage, woher sollen die Mittel kommen? Wir erleben ja in diesen Tagen und diesen Wochen, dass die Bundesregierung um Geld ringt. Die Mittel sind trotz der großen Geldpakete, die da geschlossen worden sind, knapp. Die Bundesregierung sitzt zusammen und schaut, wie sie die Aufgaben bewältigen soll, woher Steuererleichterungen, ein ganz anderes Thema, finanziert werden sollen. Aber wenn man sich diesen Bereich anguckt und auch die Größenordnungen sich vergegenwärtigt, die Sie gerade genannt haben, dann sind ja die Herausforderungen immens. Gibt es aufgrund Ihrer Studien und Ihrer langen Beobachtung Überlegungen, woher denn die Mittel kommen sollen?
Ja, also die Herausforderungen, die Sie angesprochen haben, sind ja vor allem fiskalischer Natur. Ne? Also es ist gerade auf kommunaler Ebene, die haben ja enorme Herausforderungen in den Sozialausgaben, in den Personalkosten, Baukosten, Altschulden, Betreuung, alles das sind Themen, Investitionsstau, wir haben es genannt, das sind alles Themen, die herausfordernd wirken. Jetzt hat der Bund, also wir bräuchten eigentlich, das meine ich ja vorweg, man bräuchte eigentlich eine andere Finanzausstattung, weil der kommunale Aufgabenkatalog, also gerade, ich bin jetzt nochmal auf der Ebene ganz unten, wo wirklich auch 70% der Sachinvestitionen stattfinden.
Ja, ja.
Der Aufgabenkatalog ist immer mehr gestiegen und die Einnahmen sind nicht gleichbleibend mitgestiegen. Ja, die Kommunen verfügen nur über 15% der Steuereinnahmen im Gefüge. Der Rest sind Zuweisungen, sind Finanzausgleichszahlen, sind Fördermittel. Das ist alles nett, aber das gibt ja weniger Planungssicherheit. Das lässt die Kommunen auch wirklich in verschiedenen Bereichen verzweifeln, da tätig werden zu können. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das lösen? Man hat jetzt mit dem Sondervermögen, ist ja in aller Munde, also die große Verschuldung hat jetzt angefangen, zu versuchen, gegenzusteuern. Das ist sicherlich eine wirksame Methode, wenn sie wirkt. Ich würde gerne was zum Sondervermögen sagen. Es ist sicherlich nicht über eine Maßnahme wie das Sondervermögen lösbar. Kommunen bzw. die öffentliche Hand können ja Infrastruktur, wenn wir bei der Infrastruktur bleiben, nicht wie laufenden Konsum behandeln. Ja, eine sanierte Brücke oder ein modernes Wärmenetz, um mal plastisch zu bleiben, wirkt ja über Jahrzehnte und kommt mehreren Generationen zugute. Dadurch sind natürlich investive Schulden, Stichwort Sondervermögen, per se nichts Negatives. Aber diese Mittel müssen natürlich dann auch zusätzlich bei den Kommunen ankommen und daran besteht, wir kennen die Untersuchungen vom IFO-Institut oder vom IW Köln, derzeit noch Zweifel. Dann die genannten Zahlen, Investitionsherausforderungen über 200 Milliarden, dann sind die 100 Milliarden des Sondervermögens, die über die Länder an die Kommunen gehen sollen, über 12 Jahre, natürlich wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, es braucht eigentlich eine nachhaltige Finanzausstattung. Es könnte privates Kapital als Hebel in Zeiten dieser Sondervermögensvolumina geben. Genügend Geld ist in den Märkten vorhanden, ja, das sichere Häfen sucht, auch deutsche Häfen. Aber auf kommunaler Ebene sind die Projekte halt häufig auch kleinteilig für große internationale Anleger. Es braucht dann auch wieder Strukturen, also man muss dann auch wieder rangehen, Strukturen zu schaffen wie Fonds und so weiter mit einem entsprechenden Anreizrisiko, mit einer Anreizrisikorelation für private Investoren. Dann, wenn ich weiterführen darf, Entlastung bei den Sozialausgaben. Auch das ist ein Thema auf kommunaler Ebene. Kommunen tragen hohe Pflicht auf Ausgaben für Unterhaltskosten, für Jugendhilfe, für soziale Leistungen. Da fehlt wieder Geld für Zukunftsinvestitionen. Das heißt, Bund und Länder müssen sich auch fragen, können sie größere Teile dieser Kosten übernehmen? Planung und Genehmigung ist ein Thema. Das ist, die Verfahren dauern zu lange auf kommunaler Ebene, Personal fehlt, Förderprogramme sind zum Teil sehr kompliziert. Auch das entlastet die Kommunen nicht immer nur. Aber gleichwohl, am Ende braucht es stabile kommunale Einnahmen. Und wenn das nicht funktioniert, muss man eben schauen, wie kriegt man, wenn man die strukturellen Themen nicht schnell lösen kann, also neue Finanzverteilung, angepasste Finanzverteilung, wie kann ich prozessual rangehen? Und da haben wir in unseren Studien einen Satz noch bitte, also da in einen Studien eben das Thema ÖPP, also öffentlich-private Partnerschaften, uns auch mal angeschaut, wie kann man prozessual da Verbesserungen herbeiführen?
Lassen Sie uns gleich dabei bleiben, weil das ein wichtiges Modell ist. Ich sage mal, aus meiner Wahrnehmung und Erinnerung scheint der Ansatz jetzt nochmal neu Leben bekommen zu haben. Denn dieses Public-Private Partnership, wie es früher genannt worden ist und ja auch offenbar das Ähnliche oder das Gleiche oder dasselbe meint, ist ja ein Ansatz, der, ich sag mal, vor vielen Jahrzehnten schon mal diskutiert worden ist als Variante, öffentliche Aufgaben im Konzert mit privaten Unternehmen anzugehen, zu bewältigen. Was ist heute neu, was ist anders und welche Chancen liegen darin?
Ja, also neu ist insofern die wirklich strukturell flächendeckende, schwierige Finanzlage, auch das Sondervermögen, was Anreize setzt, aber vielleicht noch gehebelt werden soll. Also die Zeit ist momentan günstig für ÖPP-Projekte, die Kommunen zu unterstützen, hier effizienter zu wirtschaften. Und wir haben das in der Studie untersucht. Wir haben knapp 100 Kommunen, 92 Kommunen ab 10.000 Einwohner befragt in Deutschland und haben uns mal angeschaut, wie das Thema ÖPP in den Kommunen wirkt, sozusagen. Also genannte Herausforderungen, die ich schon nannte in der Infrastruktur, sind da. Die Zahlen sind eindeutig, ne? Investitionsstaus, negativer Finanzierungssaldo, strukturelle Finanzschwäche, hohe Investitionslasten, geringe Einnahmebasis. Das ist die kommunale Lage. Und eine Neujustierung der Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommune ist nicht absehbar in naher Zukunft. Das ist diese Bettdecke, die an der alle von unterschiedlichen Ebenen ziehen, macht immer irgendwo einen kalten Kopf oder kalte Füße. Ja. Das heißt, unter den Instandhaltungs- und Neubau-Herausforderungen, die Kommunen haben, kann man prozessuale Elemente wie ÖPP in den Blick nehmen. Das war das Ziel der Studie, wie gestaltet sich Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit der Privatwirtschaft. ÖPP, das war deutlich in der Studie, entlasten nicht nur die öffentliche Verwaltung personell, sie bieten auch die Chance, die Innovationsfähigkeit des privaten Partners zu nutzen. Das ist ja dieses Effizienzelement von ÖPP, ja, die Innovationsfähigkeit und die Prozesseffizienz des privaten, am Markt tätigen Unternehmen zu nutzen, nicht mehr über Einzellosvergabe alles über die Verwaltung zu machen, sondern einen Unternehmer über eine gewisse Zeit damit zu beauftragen und damit die Qualität der Infrastruktur zu erhöhen und dann auch eine Kostenersparnis für die öffentliche Hand zu erzielen. Ja, und die Studie zeigt klar, dass mit steigender Erfahrung die Zustimmung zu ÖPP-Projekten wächst. Gleichwohl muss man sagen, dass eher wenige Kommunen bisher diesen Ansatz genutzt haben. Das sind eher große Kommunen im Baubereich. Ja, also 30-40% der Kommunen haben ÖPP-Erfahrung. Zumindest sagt das unsere Studie. Aber über 60% der teilnehmenden Kommunen halten ÖPP-Modelle per se als sinnvoll, weil sie eben Chancen sehen durch Effizienz und Ressourcenoptimierung. Und Pro-Argumente habe ich genannt, Qualität der Dienstleistung, Innovationsfähigkeit, Technologie, Wissenserfahrungsaustausch. Aber es gibt natürlich auch Hemmnisse. Und die Hemmnisse sind dann eher im Bereich komplexe Vertragsgestaltung. Kann der private Akteur insolvent gehen? Das ist natürlich bei großen Dienstleistungen eher weniger die Gefahr, aber diese Gefahr besteht grundsätzlich. Habe ich überhaupt personelle Kapazitäten in der Verwaltung, um sowas zu steuern und so weiter und so fort? Und es wird natürlich ideologisch oft mit einer Privatisierung gleichgesetzt und somit in der
Was es nicht ist.
Ja, was es nicht ist. Es ist eine Kooperation über einen gewissen Zeitraum. Man lagert aus, ohne Frage. Also die Privaten führen durch. Aber es ist keine Privatisierung. Die Kommune bleibt in der Regel in der Steuerungsverantwortung. Hat auch, wenn man gemeinsame Projektgesellschaften gründet, dann auch meistens über also 51% oder zumindest die Majorität.
Wenn man, ich sag mal, eine Auslagerung und vermeintlich etwas aus der Hand gibt, dann muss man sich ja bei der Diskussion, ich empfinde das auch so, kann da Ihnen folgen, dass das häufig ideologiebefrachtet zu sein scheint, aber Dinge aus der Hand zu geben. Ich meine, wir alle und wenn man sich anguckt, welche Softwareauslagerungen und welche Softwarenutzung von Kommunen und Ländern auf Server in anderen Ländern in den USA, wo man überhaupt keine Kontrolle mehr hat, am Ende verauslagt wird, dann kann man auch diesen Ansatz nochmal ganz anders betrachten. Aber das nur am Rande. Kommunen müssen in besonderer Weise aufgestellt sein, um solche Projekte stemmen zu können, entnehme ich dem, was Sie beschreiben. Was brauchen Kommunen, um solche Projekte realisieren zu können? Wie müssen die aufgestellt sein?
Sie brauchen auf jeden Fall sagen wir mal, mit dem Partner zusammen muss eine gewisse Zielkongruenz bestehen. Also in der Theorie sagt man natürlich, der Private will Gewinn machen, er muss kosteneffizient arbeiten, die Kommune hat eine Gemeinwohlorientierung, also sie ist eher, nennen wir den Fachbegriff aus der Ökonomie, allokativ effizient, also die Bahn muss fahren, auch bis zur letzten Milchkanne. Das muss in Übereinstimmung gebracht werden, wenn man ein ÖPP-Projekt gemeinsam angeht. Muss man sich über die Ziele im Klaren sein, man muss Transparenz schaffen, man muss klare Verträge machen, auch mit Risikoverteilung. Also wenn es nicht funktioniert, wer trägt die Risiken, dass es nicht am Ende alles bei der Kommune hängen bleibt. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen Personal und Know-how, um diese Prozesse zu begleiten, um Nachjustierungen einzubauen. und so weiter. Und das ist natürlich, muss vorbereitet werden. Aber wie gesagt, eine Einzellosvergabe, wenn Sie ein großes Verwaltungsgebäude oder 5 Schulen bauen und machen es konventionell ohne ÖPP, müssen Sie ja Einzellose vergeben. Also Sie müssen sich ja immer wieder für jeden Schritt einen einzelnen Partner suchen. Also das ist auch herausfordernd. Ich glaube, die Problematik in den Kommunen ist eher die fiskalische Lage und die dünne Personaldecke und wie gesagt auch die, das gerade in kleineren Kommunen nicht immer vorhandene Know-how, um diese großen Infrastrukturprozesse eben steuern zu können.
Vielleicht damit man sich als Unbeteiligter, nicht ganz so im Stoff stehender, eine Vorstellung machen kann, gibt es Projekte, die Ihnen einfallen, die ein gutes Beispiel sind für ÖPP?
Ja, also ÖPP ist oft im Baubereich zum Einsatz gekommen, also bei Schulen. Dann muss man sich vorstellen, eine Stadt wie Leipzig vielleicht braucht 5 neue Schulen. So, dann nehme ich mir, also wenn ich das über ein ÖPP-Modell löse, ein großes Bauunternehmen als Generalunternehmen, die das jeden Tag, überspitzt es mal, jeden Tag machen und die planen von der Planung über Betrieb bis zur Verwertung, also über den Lebenszyklus, planen die 5 Schulen. Das ist in der Regel, also da lassen sich in der Regel Effizienzpotenziale heben. Es kann aber auch andere Arten von Kooperationen geben. Also eine Kommune möchte ihre Kreislaufwirtschaft, ihre Abfallentsorgung auslagern und nimmt sich einen privaten Dienstleister, der das effizient über die Zeit macht, Effizienzen generiert und dann entsprechend das Geld abführt. Insofern gibt es unterschiedliche Modelle, gemeinsame Projektgesellschaften und so weiter, wo man ÖPP-Modelle eben in der Kommune implementieren kann.
Woran liegt das, dass das noch nicht, ja, ich sag mal, diese Kooperationen noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie sie eigentlich sachlich geboten wären? Was braucht es da an Akteuren, auch an Anschub, an politischer Initiative, um solche Projekte voranzutreiben?
Ja, es ist in erster Linie erstmal ein ideologisches Thema. Es wurden natürlich auch Fehler gemacht in früheren Jahren. Also wenn eine Kommune sich ein zweites Spaßbad noch bauen will im ÖPP-Modell, obwohl sie überhaupt gar keine Mittel dafür hat und das auch nicht tun sollte, führt das natürlich nicht zu den Effekten, die es braucht. Auch auf Bundesebene, die Autobahn war ein Beispiel. Es gibt große, volumenreiche ÖPP-Modelle im Autobahnbereich. Da hat man am Anfang, ist man am Anfang über sogenannte A-Modelle gegangen, also Aufkommen. Man hat versucht zu antizipieren, zu schätzen, wie das Aufkommen auf der Autobahn stattfinden wird und entsprechend dann die Vergütung für die Privaten berechnet. Das konnte man schwer schätzen. Da gab es oft Friktionen dabei. Da ist man übergegangen zu einem Verfügbarkeitsmodell, also sogenannten V-Modell, und hat dann einfach gesagt, der Private hat die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Also wenig Baustellen, schnell realisierte Baustellen, freie Fahrt sozusagen. Und dann bekommt er sein Geld. Das kann man vertraglich festlegen. Also die Ideologie einmal, ÖPP nicht als Teufelszeug zu sehen, aber auch nicht als Heilmittel. ÖPP ist ein Einzelfall. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Es sind komplexe Projekte, konventionell wie auch ÖPP-Modelle in der Infrastruktur. Da muss die Gemeinde wirklich schauen, welche Ziele habe ich, was habe ich an Geld, was möchte ich realisieren, wer ist der Partner und dann entsprechend das Ziel fokussieren und den Vertrag entsprechend ausgestalten. Dann kann ÖPP wirken. Aber wie gesagt, ÖPP ist eine gute Beschaffungsalternative, aber ist jetzt auch kein Allheilmittel. Man muss sich genau anschauen, wie ist die Lage vor Ort.
Nun haben wir einen Moment über Machbarkeit gesprochen. Wie sieht es da mit der Wirtschaftlichkeit aus? ÖPP-Modelle, es wird mutmaßlich einen ganz klaren finanziellen Rahmen geben, der da einzuhalten sein wird. Ist das wirtschaftlich und ist es auch lukrativ für die Unternehmen selbst?
Ja, weil es ist lukrativ für die Unternehmen, weil sie eben genau wissen, wie der Markt funktioniert. Sie haben alles in einer Hand. Also sie müssen es, wie ich sagte, eben nicht im Einzellos vergeben, wie vielleicht eine Kommune, die jetzt jeden Bleistift einzeln beschaffen muss oder jeden Bauabschnitt einzeln beauftragen muss. Man kann das als Generalunternehmen übernehmen sozusagen und die Infrastrukturmaßnahme aus einer Hand über einen gewissen Zeitraum effizient umsetzen. Das ist dieses Lebenszyklusmodell, was vielen ÖPP-Projekten inhärent ist. Und das ist, glaube ich, die Stärke des Modells, dass private Unternehmen das effizienter erbringen können im Markt und die Kommune sich dann um weniger kümmern muss. Natürlich muss sie ihre Zielstellung einbringen. Das ist logischerweise vertraglich geregelt. Es geht ja in der Regel um Daseinsvorsorgebereiche, da geht es ja auch um Gemeinwohl. Natürlich muss die Straße dann gut da sein. Das Schulgebäude muss funktionieren, muss funktional sein. Aber die Nutzerzufriedenheit, das glauben ja auch Studien, ist sehr hoch bei ÖPP-Modellen, wenn sie ordentlich vorbereitet und durchgeführt werden.
Und vor allen Dingen profitiert die öffentliche Hand von privatem, auch eher in der Regel sehr operativem Know-how, genau, das in der Verwaltung entweder nicht oder nur geringer sozusagen vorhanden ist. Nicht?
Ja.
Ich will noch mal auf die Frage zurückkommen, wo großer Infrastruktur Nachholbedarf auf der einen Seite ist und es vielleicht dann auch Chancen für dieses ÖPP-Modell gibt. Sie fordern ja schon länger in Diskussionen, in Veranstaltungen, auch in Ihren Studien, eine Finanzreform, über die haben wir gerade auch schon gesprochen. Und vor dem Hintergrund, dass 70% der Menschen in Städten leben, gibt es da einen besonderen Fokus und deshalb eben auch, ich sag mal, besondere Chancen, diese Modelle, Sie haben es eben schon auch ein bisschen angedeutet, in Städten umzusetzen. Aber was bedeutet das gleichzeitig auch für das Land, für die kleinen Gemeinden, die ja gerade auch in Ostdeutschland, ich sag mal auch noch, aber auch in Westdeutschland, natürlich insgesamt in Deutschland, einen großen Bedarf haben, weil es ja nun auch schon seit längerem die Tendenz gibt, dass Menschen, gerade Jüngere auch, verstärkt wieder aufs Land ziehen, weil die Perspektiven in den Städten, ich sag mal, bunt sind. Es gibt ganz interessante Nachrichten in diesen Tagen, dass in Berlin jedes Jahr 130.000, 140.000 Menschen aus der Stadt rausziehen, weil sie ja in einer solchen Art von Großstadt nicht mehr leben wollen. Also was ist mit dem Land? Welche Notwendigkeiten, Herausforderungen gibt es da aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich ist es einfacher, auch wenn das herausfordernd ist, wachsende Infrastrukturen in urbanen Räumen zu managen. Das ist ganz klar. Nur das Thema Wohnungsnot in großen Ballungszentren ist ein großes Problem. Das ist auch eine große Herausforderung, oder Verkehrsinfrastrukturen anzupassen. Aber im ländlichen Raum geht es ja vor allem um den Erhalt der Daseinsvorsorge oder um den Erhalt der grundgesetzlich geschützten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Artikel 72.2 Grundgesetz. Das ist ja, Sie müssen ja, die öffentliche Hand muss ja auch im ländlichen Raum die Daseinsvorsorge gewährleisten. Und da ist dieser von Ihnen angesprochene Stadt-Land-Nexus natürlich eine Herausforderung. Die Aufgaben sind halt sehr unterschiedlich. ÖPP kann auch in kleineren Gemeinden helfen, also gerade bei den technischen Infrastrukturen, Energieversorgung, Wärmenetz, Kreislaufwirtschaft, Wasserversorgung. Das sind Themen, wo auch kleine Kommunen private Partner nutzen können. Im Bereich, also großvolumiger Bauprojekte, das ist natürlich eher ein Thema, was die urbanen Räume betrifft. Aber Kommunen haben im ländlichen Raum auch die Chance, sich zusammenzuschließen über interkommunale Zusammenarbeit. Also das ist so ein Gegenstück zur ÖPP beispielsweise, wo man muss sich ja vergegenwärtigen, dass viele kleine Gemeinden, Sie haben es ja angesprochen, viele Aufgaben gar nicht mehr stemmen können, aber trotzdem erbringen müssen. Und auch da gibt es die Möglichkeit, Kooperationspotenzial zu finden. Das können gemeinsame IT-Dienstleister sein, das können gemeinsame Bauhöfe sein, das kann eine regionale Verkehrsplanung sein. Auch in der Wärmewende jetzt, die ja seit 2024 gesetzlich verpflichtend ist, über das Wärmeplanungsgesetz. Auch da gibt es Konvoi-Verfahren oder eben solche Zweckverbände, wo sich kleineren Gemeinden zusammenschließen. Aber das ist natürlich, geht einher auch ein bisschen mit Aufgabe von einzelgemeindlicher Steuerung, was natürlich auch wieder eine Herausforderung ist.
Lassen Sie uns mal auf Ostdeutschland schauen. Ja. Gibt es im Rahmen Ihrer Studien speziellen Fokus und wenn ja, welche Erkenntnisse auch zum Standort Ostdeutschland? Was sind da die Herausforderungen? Gibt es da besondere Herausforderungen?
Ja, in Ostdeutschland ist natürlich die Steuerschwäche ein großes Problem. Also das ist schon eine Herausforderung. Die ostdeutschen Gemeinden sind zwar zum Teil manchmal gar nicht so verschuldet wie Teile NRWs oder Saarland oder Hessens oder Rheinland-Pfalz, aber die ostdeutschen Gemeinden verfügen natürlich über deutlich weniger Steuereinnahmen. Das heißt, die Unternehmensansiedlungen sind geringer, die Headquarters sind nicht da. Das heißt, die Kommunen sind einnahmeschwächer, sind also abhängiger von Finanzausgleichszahlungen. Aber das ganze Thema Transformation findet natürlich sehr stark in Ostdeutschland statt. Ja, man hat das seit Wendezeiten, man hat ja viele tiefgreifende Umbrüche erlebt, und da ist natürlich die Frage, Kompetenz auch da, mit solchen Wandelprozessen, die wir jetzt ja auch wieder haben, Energiebereich, im Digitalisierungsbereich, vielleicht auch geopolitisch, damit eher umgehen zu können.
Das ist, also das finde ich ja nach wie vor auch ein sehr spannendes Thema in vielen Themenbereichen, in vielen Politikbereichen. Die Frage, ist Ostdeutschland fähiger, Transformationen zu bewältigen aufgrund der großen Veränderungen seit 1990. Wenn Sie auf Ihr Feld schauen, was sind da so, kann man das sagen, kann man das beschreiben, besondere Transformationskompetenzen in Ostdeutschland, die immer wieder, wie gesagt, genannt werden. Und ich bin auch immer wieder neugierig, dann zu hören, was ist das eigentlich konkret und ist das mehr als ein Postulat?
Ja, sehe ich schon so. Also retrospektiv jetzt betrachtet, natürlich durch seit 1990 tiefgreifende Umbrüche in relativ kurzer Zeit. Das muss man ja sagen, es ist ja alles relativ schnell, oder es musste relativ schnell gehen. Man spricht ja von so einem Labor der Transformation, ne? Der Begriff, der da dahinter steht, beschreibt aber, deswegen ein ambivalenter Begriff meiner Meinung nach, er beschreibt Chancen als auch strukturelle Belastung. Also wir haben, wenn man retrospektiv nochmal schaut, natürlich den Systemwechsel in der Wirtschaftsform von Plan zur Marktwirtschaft. Wir haben einen rasanten demografischen Wandel in Ostdeutschland, also Alterung und Schrumpfung, also Bevölkerung ist älter und geschrumpft. Wir haben einen enormen Infrastrukturnachholeaufbau mit einer maroden Infrastruktur, das ist ein Thema. Wir haben einen Strukturwandel in den einzelnen Bereichen mit vielen Schließungen, Neuansiedlungen oder jetzt in der Lausitz Kohleausstieg, hat der Westen auch zum Teil, aber eben auch der Osten. Die Förderpolitik spielt eine viel größere Rolle als im Westen. Und das führt natürlich auch zu Herausforderungen. Ich komme jetzt zu prospektiven Themen. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo die Entwicklung auch positiv sichtbar ist. Wir haben in Ostdeutschland, Stichwort Energiewende, einen viel schnelleren Ausbau an erneuerbaren Energie, Wind und Solar. Also es ist wirklich viel vorhanden hier in Ostdeutschland. Damit lässt sich auch arbeiten. Wir haben Erfahrung mit Schrumpfungsplanung. Auch das muss man ja, diese Kultivierung des Rückbaus in Teilen, muss man ja auch können. Das heißt, man muss eine regionale Strukturpolitik können. Und es entstehen im Osten auch viele Pilotprojekte, beispielsweise in der Lausitz oder eben auch in Verwaltungsthemen oder in der Digitalisierung. Das ist natürlich auch eine Chance für Ostdeutschland, mit schwächeren Rahmendaten durchaus Ergebnisse erzielen zu können.
Also Ostdeutschland vielleicht in Teilbereichen mindestens da, und Sie haben die wesentlichen Schritte und Veränderungsprozesse auch gerade hervorgehoben und auch ein bisschen als Chance beschrieben, aus Deutschland vielleicht auch ein bisschen als, also mindestens auch von den Prozessen her, von Erlebnissen, konkreten operativen Aufgaben und vielleicht auch einer gewissen anderen mentalen Verfassung. Sowas wie, ich will jetzt, Vorbild ist jetzt zu hoch gegriffen, aber als Vorreiter oder als Wegmarke oder als Orientierungspunkt oder so. Also Ostdeutschland durchaus als wird oft gesagt Labor, haben Sie, glaube ich, auch gerade verwandt, aber als Orientierung, was leistbar ist und so als Blaupause auch dienen kann?
Ja, auf jeden Fall. Die Brüche sind halt da, damit muss man auch umgehen können, aber wie gesagt, es hat mal ein westdeutscher Sänger gesagt, Bange machen gilt nicht, es nützt ja nichts. Also es muss ja vorangehen, und wie gesagt, es gibt ja auch Regionen in Ostdeutschland, die durchaus Berlin, Brandenburg, also Berlin, Potsdam, die Ecke oder um Leipzig, Dresden mit den Ansiedlungen. Aber natürlich, Erneuerbare sind ein großes Thema in Ostdeutschland. Aber man muss eben mit auf einer anderen, es ist eine andere Ausgangsbasis. Die fiskalische Lage ist strukturell schlechter. Wie gesagt, nicht in der Verschuldung, aber in der Finanzbasis. Die Leute sind in Relation weniger vermögend. Also die Unternehmensansiedlungen sind nicht so zahlreich. Damit muss man umgehen können.
Ich will noch mal auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen, Herr Dr. Rottmann. Was passiert eigentlich, wenn Deutschland weiter zu wenig investiert?
Ja, die Infrastruktur verfällt. Also das merken wir ja jetzt schon ganz, ganz deutlich. Es ist einfach zu wenig, es wird einfach oder über Jahre, über Jahrzehnte wird zu wenig in Infrastruktur investiert. Und das kommt unmittelbar der Standortqualität negativ oder zulasten der Standortattraktivität. Und da muss die Politik nun endlich ran. Man muss auch die Kommunen stärken, das hatte ich gesagt, das ist ein großes Thema. Man hat zahlreiche Baustellen in Deutschland. Die Energiewende ist per se eine Chance, aber nur wenn sie so ausgestaltet ist, dass sie eben ökologische Wirkung entfaltet, aber auch die anderen beiden Ecken des Dreiecks, des energiepolitischen Zieldreiecks, also Versorgungssicherheit und
Bezahlbarkeit.
Ja, Bezahlbarkeit, Dankeschön, Bezahlbarkeit eben im Blick hat, auch Stichwort Industrialisierung. Und da muss man ran und ich mache mir schon Sorgen um die industrielle Basis, um die Gestaltung der Energiewende, das sage ich ganz deutlich. Gleichwohl hat Deutschland auch viele Chancen aus meiner Sicht. Es ist ein innovationsfähiges Land, wir haben einen relativ robusten Arbeitsmarkt und wir sind natürlich eingebettet in ein europäisches Gefüge. Daraus lässt sich natürlich einiges gestalten, aber es braucht Reform.
Das wäre nochmal meine Frage, welche Reform, welche Infrastrukturentscheidungen der nächsten Jahre sind da aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
Ja, besonders wichtig ist die Energiewende ökologisch treffsicher, würde ich es als Ökonom sagen, zu gestalten, aber zugleich bezahlbar, auch vor dem Hintergrund unserer global eingebetteten Industrie, unserer industriellen Basis. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also den Industriefokus nicht aus dem Augen zu verlieren. Das wird schwierig, klar, weil Energie ist teurer bei uns. Digitalisierung flächendeckend, nicht nur in den Verwaltungen, aber vor allem da, für Bürger und Unternehmen vor allem. Das ist ja ein Standortvorteil. Da muss unbedingt mehr gemacht werden. Resilienz ist so ein neues Thema, was kommen wird, klimaanpassungsseitig, aber auch geopolitisch. Auch da muss man schauen, wie man Infrastrukturen resilienter gestaltet. Und das ist Ihr Punkt von ganz am Anfang, die Verkehrsinfrastrukturen. Da ist es, glaube ich, für die Bürger am sichtbarsten, Stichwort Bahn, Straßen, Brücken, Carola-Brücke. Da muss investiert werden, um eben wieder als Standort voranzukommen. Und dann muss man sich natürlich auch sozialen Themen widmen. Und da meine ich jetzt weniger die Neujustierung des Sozialstaats, die ist auch wichtig, aber infrastrukturell auch das Wohnungsproblem in Ballungsräumen anzugehen. Also mehr Wohnungen zu bauen und nicht mit ideologischen Themen ranzugehen, die nichts nützen, den ländlichen Raum und den urbanen Raum zu verbinden, mehr zu bauen, nachzuverdichten. Serielles Bauen ist beispielsweise so ein Thema. Das Wohnungsproblem wird die soziale Frage sicherlich oder ist es schon in großen Städten und auch da, das ist ja ein basales infrastrukturelles Thema, auch da muss die Politik stärker ran.
Ja, Herr Dr. Rottmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten dabei waren. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Rutschold.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.